15 Minuten international. Dein Wochenend-Roundup vom internationalen Fußball. Presented by Create Football.
So, ich begrüße euch in der Länderspielpause und bei mir begrüße ich heute Quirin. Wie geht's dir?
Mir geht's super, auch wenn ich kein großer Freund der Länderspielpause bin, aber ja, tut dann trotzdem mal ganz gut, mal eine Woche, ja, ein bisschen Ruhe zu haben, auch von, ja, gerade den ganzen Europacup-Spielen. Ist schon immer sehr, sehr viel, finde ich, wenn du dann ein Liga-Wochenende hast mit Montagsspielen, dann Dienstag Champions League, Mittwoch Champions League, dann Donnerstag noch Europacup und dann geht's am Freitag schon wieder los. Deswegen bin ich eigentlich mal ganz happy, dass es mal eine bisschen ruhigere Zeit ist in den letzten ein, zwei Wochen.
Ja, da kann man die Wochen natürlich immer gut füllen, aber wir haben ja auch so genug Themen für euch gesammelt, die wir heute ansprechen wollen. Wir starten direkt mal mit der Entlassung von Antonio Conte bei den Spurs. Nach dem Aus in der Champions League gegen Milan und dem Unentschieden zuletzt beim tabellenletzten Southampton nach einer 3-1-Führung, die man da verspielt hat, wurde Conte entlassen. Er hatte in so einem Interview nach dem Spiel ja auch zu einem richtigen Rundumschlag gegen Spieler und Verein ausgeholt. Quirin, was sagst du dazu?
Ja, dieser Rundumschlag war mal wieder ja typisch Conte. Ein Trainer, den ich ja schon ein paar Jahre jetzt verfolge. Ich, ja, die Zuhörer wissen ja auch, dass ich so ein bisschen Inter Mailand zugeneigt bin und dementsprechend ihn da auch quasi hautnah mitbekommen habe. Für die, die es nicht mitbekommen haben, nach dem Spiel gegen Southampton, man war 3-1 vorne, hat dann noch 3-3 gespielt, hat er gesagt, extrem viele eigensinnige Spieler ohne Herz in der Mannschaft, die kämpfen nicht, die haben gar keine Lust auf Stress und Druck auf dem Platz, die spielen ja um nichts und das eben seit 20 Jahren, sie haben nie irgendwas gewonnen. Außer meinen Audi Cup, für den man immer noch aufgezogen wird. ja, und dementsprechend hat Conte auf die Mannschaft draufgehauen. Und der Conte-Zyklus geht mal wieder ja, in die Vollen, sage ich mal. Ist bei ihm ganz, ganz oft so, dass er so die ersten ein, zwei Jahre auch Erfolg hat. Und dann irgendwann kommt der große Knall, dann kommt der Streit mit dem Vorstand. Dann will er neue Spieler haben. Und obwohl er dann bei Chelsea, aber auch bei Inter Mailand ja zum Beispiel auch eine Meisterschaft geholt hat, geht es dann immer wirklich so, ja, ich sag mal, in den Infight mit den Verantwortlichen, dass er dann am Ende des Tages rausgeschmissen wird oder seinen Vertrag nicht verlängert. Geht meistens maximal 2-3 Jahre gut. Liegt aber auch einfach dran, weil Conte sehr, sehr hohe Ansprüche hat an die Spieler, die kommen. Ich kann ihn aber auch in gewissermaßen verstehen, weil gerade wenn man auf den Kader blickt, du hast halt Spieler wie einen Højbjerg drin, du hast Spieler wie einen Eric Dier, Davinson Sanchez, das sind keine schlechten Spieler, auch keine schlechten Premier League Spieler, aber gerade wenn du es mal mit den Top-Clubs vergleichst, die man ja schlagen muss, um dann auch einen Titel zu holen, reicht es einfach nicht. Ja, Nagelsmann könnte jetzt kommen. Ich frage mich so ein bisschen auch hier wieder, der Kader wurde ja schon auch ganz klar für dieses 3-4-3, 3-5-2 von Conte ausgerichtet. Du hast Perisic geholt, Pedro Porro, Destiny Udogie kommt jetzt im Sommer dazu von Udine. Ganz klare Wingbacks, also eigentlich müsste der nächste Trainer auch wieder auf eine Dreierkette setzen, sonst hast du halt wieder Spieler wie einen Porro über, für die du jetzt ja knapp 40 Millionen bezahlt hast.
Ja, das ist echt krass. Da lassen wir uns mal überraschen, wer da jetzt als Nachfolger parat steht. Aber Fußball wurde ja auch gespielt. Wir hatten Freundschaftsspiele und die EM-Qualifikation auf dem Plan. Wir starten mal mit dem dänischen Team. Die haben gegen Finnland gespielt und da 3-1 gewonnen, hatten da eine deutliche Überlegenheit und konnten die dann auch nutzen. Gegen Kasachstan hat man 3-2 verloren nach einer wilden Schlussphase. Man hatte eigentlich mit 1-2 geführt und in der 86. Minute hat Kasachstan dann durch ein Traumtor zum 2-2 Ausgleich getroffen und in der 89. sogar noch den Siegtreffer erzielen können. Aber auf wen man eigentlich sein Augenmerk richten muss, ist Rasmus Højlund von Atalanta Bergamo. Zwei Spiele für Dänemark gemacht jetzt in der EM-Quali und alle 5 Tore seines Teams geschossen. Da muss man echt den Hut vorziehen.
Ja, brutal starker Spieler. Habe auch ein Trikot von ihm sogar zu Hause. Einer meiner absoluten Lieblingsstürmer. Und mal wieder, und da haben wir später nochmal einen, dieser modernen Stürmer, die gerade richtig durchstarten. Also du hast einen Benjamin Šeško, der zum Beispiel, der auch in die gleiche Richtung geht. Du hast einen Haaland natürlich, du hast einen Vlahovic. Alles diese, ja, wuchtigen Stürmer, die aber trotzdem gutes Tempo mitbringen und einfach sehr effektiv vor dem Tor sind. Und genau das trifft auch auf Højlund zu. Sehr, sehr temporeich auch. Das kommt noch dazu. Einer der schnellsten Stürmer der Serie A in der aktuellen Saison. Extrem viele Tiefenläufe, also geht ganz oft hinter die Kette. Und das ist eben auch das, was Dänemark jetzt versucht zu nutzen. Højlund einfach hinter der Kette oder in der Schnittstelle anzuspielen. Und ihn dann entweder ohne Ball in den Lauf zu schicken oder ihn ja anzuspielen, sodass er mit dem Ball in Richtung Tor gehen kann und dann im besten Fall verwertet. Dazu noch extrem starkes Positionsspiel von Højlund in der Box. Aber da bekommt man ihn gar nicht so richtig eingesetzt, weil die Dänen dieses Problem haben, Flanken und Dribblings fast auszuschließen, sondern vorrangig über die Pässe zu kommen. Ja, und das haben die Kasachen dann besonders in der zweiten Halbzeit nach 2-0 Rückstand ganz gut gemacht, die Defensive da geschlossen zu bekommen. Und dementsprechend ja schon, ich sage mal, ein bisschen unverdient am Ende des Tages das Spiel gewonnen. Aber wenn du einen 2-0 Rückstand aufholst, ja, dann hast du schon auch verdient. Und ich lege mich mal fest, mal auch so ein bisschen rückblickend auf die WM. Ich bin mir ziemlich sicher, mit einem Heulund werden die Dänen nicht in der Vorrunde ausgeschieden.
Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es da dann weitergegangen wäre. Wir springen ein Spiel weiter. Italien hat gegen England 1-2 verloren. Die Three Lions waren defensiv ziemlich stark, hatten vor der Pause eine 0-2 Führung rausspielen können durch Tore von Declan Rice und Harry Kane. Kane hat zum 54. Mal getroffen für die Engländer und ist damit jetzt Rekordtorschütze seines Landes. Italien kam danach dann mit viel Schwung aus der Kabine und Matteo Retegui hat ein Traumdebüt hingelegt und direkt den Anschlusstreffer erzielen können. Zwar gab es dann keinen weiteren Treffer für Italien, sodass man das Spiel verloren hatte, aber im zweiten Spiel des Wochenendes gegen Malta konnte man 2-0 gewinnen und auch da hat Matteo Retegui wieder getroffen. Er ist erst der vierte Italiener, der seinen ersten zwei Länderspielen direkt treffen konnte. Retegui hat argentinische Wurzeln und der 23-Jährige spielt auch in Südamerika. Vor der Nominierung war er nahezu unbekannt, oder?
Ja, bei den meisten absolut unbekannt. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, so vor vier, fünf Monaten zum ersten Mal so richtig auch analysiert. Davor immer mal wieder gesehen, dass er ganz gut trifft. In Argentinien ist im Prinzip so ein Paradoxon, weil junge Stürmer, die viel treffen, die gibt es in Argentinien eigentlich kaum. Der letzte, der mir da einfällt, ist Lautaro Martinez. Und der spielt jetzt auch schon eine ganze Weile in Europa. Also da ist in Argentinien eigentlich oft sehr erfahrene, sehr alte Stürmer, die dann auch am Ende die Torschützenkanone nach Hause holen. Retegui letztes Jahr, aber 22 Mal getroffen für Tigre, eigentlich so ein ja, Mittelfeldteam, unteres Mittelfeldteam, ist aber ausgeliehen von den Boca Juniors für 2 Jahre nach Tigre, also spielt auch noch bis Jahresende jetzt bei Tigre und hat jetzt auch in den ersten Spielen in der argentinischen Liga im neuen Jahr auch schon wieder 6 Mal getroffen. Und auch er, gerade ja schon angesprochen bei Højlund, extrem stark, körperlich, also auch sehr, sehr gut in der Luft, aber trotzdem wuchtige Läufe, extrem guter Abschluss. Die Argentinier dürften sich da, glaube ich, jetzt auch nicht so extrem ärgern, dass er für Italien spielt. Haben ja mit Lautaro Martinez, mit Julian Alvarez zwei absolute Top-Stürmer. Aber es ist schon interessant, diese Entwicklung der Italiener. Hat auch Mancini, der Nationaltrainer, angesprochen. Man schaut jetzt eben nicht mehr nur auf Spieler, die wirklich, ich sage mal, reine Italiener sind, sondern du hast jetzt mit einem Grifo, Toloi, Emerson, Jorginho und jetzt eben auch Retegui einige Spieler in den letzten Jahren auch dazugeholt, die gar nicht in Italien geboren sind, also ja, nur italienische Wurzeln haben. Wollte man über viele Jahre gar nicht machen, solche Spieler dazuzuholen, aber man sieht eben auch, dass die Qualität der anderen Teams steigt und die eigene auch so ein bisschen sinkt. Und dementsprechend, ja, Qualitätsspieler werden da gern dazugeholt. Zum Spiel vielleicht noch kurz. England schon, ja, vor allem vor dem Tor besser gewesen, viele Chancen. Gab es aber auf beiden Seiten nicht, die Engländer aber effektiv gewesen, waren nur 6 Mal in der Box, trotzdem doppelt getroffen, die Italiener mehr Ballbesitz, haben versucht immer wieder schnell umzuschalten, eben auch Retegui in der Tiefe zu suchen und eben auch per Flanken, aber beides war nicht besonders effektiv, man hat sehr, sehr oft auch im letzten Drittel den Ball verloren, ja, weil die Engländer defensiv ganz gut gestanden sind und da verteile ich meinen kleinen Seitenhieb, obwohl Tomori wieder nicht dabei war und Maguire gespielt hat.
Sehr gut. Ja, defensiv gar nicht gut gestanden haben auch die Niederländer gegen Frankreich. 4-0 musste man sich geschlagen geben. Griezmann, Upamecano und Mbappé haben die Weichen da sehr früh auf Sieg für die Franzosen gestellt. Sinnbildlich scheiterte Depay dann auch noch in der letzten Aktion des Spiels per Elfmeter an Maignan. Mbappé ist jetzt bereits auf Platz 5 der ewigen Torjägerliste seines Landes. 38 Treffer konnte er bereits erzielen. Erster ist im Moment Giroud mit 53. Ich glaube, die Marke wird aber bald fallen.
Ja, wahrscheinlich sogar in 2-3 Jahren. Also kommt darauf an, ob man vielleicht auch nochmal so, und da verteile ich mal den zweiten Seitenhieb, ob man mal so leichte Quali-Gegner bekommt wie die Portugiesen, die jetzt an ein paar Tagen gegen Liechtenstein und Luxemburg gespielt haben. Da kannst du sowas natürlich schon ganz gut mal einholen. Aber auch jetzt gegen die Niederländer schon eine ziemlich starke Leistung, gerade jetzt in den ersten 20 Minuten direkt 3-0 geführt. Obwohl man ja auch den Kader so ein bisschen umstrukturieren muss bei den Franzosen, es wird jünger. Meunier im Tor, Elfmeter gehalten, grundsätzlich einer der stärksten Torhüter aktuell, auch bei Milan ja wirklich mit super Leistungen. Dazu die ehemalige Leipziger Innenverteidigung mit Konaté und Upamecano. Gerade jetzt nach dem Rücktritt von Varane könnte ich mir vorstellen, dass das jetzt auch für die nächsten 1-2 Jahre vielleicht mal so ja, das Maß der Dinge ist, wobei man natürlich einen Saliba zum Beispiel noch in der Hinterhand hat, der da auch auf jeden Fall reinrücken könnte. Kolo Muani vorne drin hat mich auch gefreut, dass man ihn jetzt nutzt. Ja, hast ja auch einen Benzema zum Beispiel nicht mehr, der auch zurückgetreten ist. Und Mbappé kommt ja auch lieber über den Flügel. Spannend für mich die Rolle von Tchouaméni, der ist jetzt wirklich da schon komplett der Gestalter, der Stratege auf der 6. War ja auch schon bei der WM, aber der ist da komplett nicht mehr rauszunehmen. Und dementsprechend hat man die Niederländer ja jetzt nicht dominiert, aber durch die Effektivität, vor allem im letzten Drittel, und mit viel Tempo dann auch geschlagen. Die 1-gegen-1-Duelle konnten die Holländer auch nicht wirklich verteidigen. Gerade wenn Ake zum Beispiel dann auch auf der Seite verteidigt, den kannst du natürlich als Coman schon auch mal stehen lassen. Die Niederländer auf der anderen Seite, ja, war so eine wild durchgemischte Mannschaft, hatten 4, 5 Stammspieler, die gefehlt haben, 6 Spieler, die in der Startelf standen, spielen, ich sage mal, nur in der Heimat. Dementsprechend das grundsätzliche Niveau natürlich schon ein bisschen schwächer gewesen, aber Expected Goals ausgeglichen, also war nicht ganz so deutlich auf dem Feld, wie es auf dem Papier am Ende aussah.
Alles klar. Unsere deutsche Nationalmannschaft hat gegen Peru gespielt und das erste Testspiel nach der verkorksten WM mit 2-0 gewinnen können. Flick hat dabei überraschend eigentlich mit 2 Stürmern spielen lassen. Füllkrug und Werner standen da in der Startformation. Die Debüts für die Nationalmannschaft konnten Marius Wolf feiern, der direkt in der Startelf stand, und Kevin Schade sowie Mergin Berisha, die beide in der 75. Minute eingewechselt wurden. Ja, Niklas Füllkrug erzielt einen Doppelpack und bringt Deutschland damit den Sieg, hat jetzt in 5 Spielen für die Nationalelf 5 Tore geschossen. Ist er der Neuner, der Deutschland gefehlt hat, Quirin?
Ja, absolut. Ist natürlich jetzt kein junger Neuner, kein besonders antrittsstarker Neuner, wie es jetzt auch die anderen Nationen haben. Wie gesagt, haben wir gerade schon drüber gesprochen, Heule und Retegui etc. Aber zumindest ein Neuner, der extrem gut ist, im Ball festmachen, Ball behaupten. Du kannst ihn mit langen Pässen anspielen, du kannst ihn auch in diesem sogenannten Link-Up-Play, also im Kombinationsspiel, auch mal wieder anspielen. Da ist er auch gut, weil er grundsätzlich einfach auch eine starke Technik hat und eben auch die Körperlichkeit mitbringt als einziger Stürmer. Ich bin mir bei Deutschland immer noch nicht sicher, was jetzt eigentlich am Ende des Tages das beste System ist. Jetzt war es ja als Grundformation so ein 4-2-2-2. Dort ist Can als Konterabsicherung sehr wichtig gewesen und kann mir vorstellen, dass jetzt auch für die, gerade die Spiele gegen ein bisschen schwächere Mannschaften, vielleicht sogar ja der Way to go ist, dann zu sagen, okay, wir stellen einfach einen Spieler hin, der sich vollkommen um die Defensive kümmert, dann hat ein Kimmich mehr Freiheit und wir laufen halt nicht mehr so ins offene Messer, wie es gegen Japan zum Beispiel der Fall war. Dort ist Havertz und Wirtz, Havertz rechts oder halb rechts in den Halbräumen, Wirtz eher halb links. Auch hier, Havertz hat mir ziemlich gut gefallen, weil es einfach mal wieder eine tiefere Rolle war, in der er einfach besser ist, weil er der Spieler ist, der den Ball vertikal und progressiv da wirklich in Richtung Tor spielen muss und nicht andersrum. Er ist nicht der Spieler, der diese Bälle empfangen sollte, weil er dafür einfach nicht die Qualitäten hat, mit dem Rücken zum Tor beispielsweise. Ja, und Werner, ja, mal wieder Werner-Dinge gemacht. Also gerade wenn du siehst, dass ein Schade, dass auch ein Berisha jetzt so langsam in die Nationalmannschaft drücken, also Werner muss schon liefern, bin ich der Meinung, sonst ist es ja 2024 auch einfach nur ein Bankplatz für ihn. Gerade wenn man jetzt auch viel über Flanken kommt, ein Wolf hat viel geflankt, mit viel Offensivdrang agiert, ein Raum auf der anderen Seite genauso. Das passt natürlich zu einem Füllkrug, aber zu einem Werner wiederum gar nicht so besonders. Und wenn du eben nicht in die Tiefe spielen kannst, ja, ist Werner dann auch schon so ein bisschen limitiert.
Ja, ich glaube, da muss man dann am besten so eine gesunde Mischung finden, dass man Füllkrug und Werner oder Füllkrug und einen schnellen Stürmer gut einsetzen kann. Ich glaube, das könnte dann ganz gut funktionieren, dass man beide Elemente in seinem Spiel drin hat und sich nicht auf eins verlässt. Dann haben wir noch Schweden gegen Belgien für euch im Gepäck. Ibrahimovic wurde mal wieder in der 73. Minute eingewechselt mit mittlerweile 41 Jahren. Ja, Schweden unterliegt Belgien mit 0-3 und erstmals in der Amtszeit von Trainer Andersson verlieren die Blau-Gelben damit ein Quali-Spiel in EM oder WM. Finde ich sehr überraschend, als ich das recherchiert habe für diese Podcast-Episode. Hätte ich gar nicht gedacht, dass Schweden so stark war in den letzten Quali-Jahren. Also die Amtszeit von Trainer Andersson ging jetzt auch schon gut 7 Jahre. Genau, und das Debüt als Nationaltrainer Belgiens von Tedesco ist eigentlich sehr gut gelungen. Schweden war zu harmlos, Lukaku gnadenlos vor dem Tor, hat einen Dreierpack erzielt und das Spiel damit klar gemacht.
Ja, und vor allem 3 von 3 Großchancen genutzt. Gerade wenn man mal auf die letzte Zeit bei Inter und auch bei der WM für Belgien blickt, ja, war das schon nicht immer selbstverständlich, dass Lukaku dann noch solche Hochkaräte auch tatsächlich reinmacht. Belgien viel dominanter gewesen, viele Abschlüsse gehabt, auch viele Flanken reingebracht, da ist ein Lukaku natürlich auch für prädestiniert und auch eben viele 1-gegen-1-Duelle. Spannend hier, Johan Bakayoko, der später eingewechselt wurde, hat ja auch dann das 3-0 vorbereitet von Lukaku, extrem dribbelstarker Junge von der PSV, sehr belebend. Grundsätzlich die Belgier ja schon auch im Umbruch, auch wenn die Mannschaft jetzt immer noch ein Durchschnittsalter von 28,1 Jahren hatte, also die Startelf gegen Schweden. Also man versucht gerade, ja, so ein bisschen einen Mittelweg zu schaffen, weil du natürlich so Spieler wie einen De Bruyne auch einfach noch nicht rausnehmen kannst und willst. Ja, aber da wird sich in den nächsten Jahren einiges tun. Aber ich, ja, habe da trotzdem auch die Meinung, dass die Belgier trotz des Umbruchs auch in den nächsten Jahren noch eine gute Mannschaft darstellen werden. Gerade wenn du dann auch auf Spieler blickst wie Romeo Lavia, der jetzt nicht eingewechselt wurde, aber sehr starker Achter von Southampton. Und vor allem mit Amadou Onana, für mich jetzt schon eine extrem wichtige Stütze da im zentralen Mittelfeld von Everton, der ehemalige Hoffenheimer und Hamburger. Extrem starkes Passspiel, starke technische Skills, gleichzeitig brutal physisch, extrem gute Tacklings, guter Zweikampf und vor allem auch viele progressive Läufe, also trägt den Ball häufig dann noch ins letzte Drittel. Ja, er ist ein absoluter Once-to-Watch jetzt auch für den Sommer, Player-to-Watch, der definitiv auch den nächsten Schritt gehen könnte zu einem absoluten Top-Club. Und der wird Belgien in den nächsten Jahren auch sehr, sehr viel Freude bereiten.
Alles klar. Ja, und etwas zu deutlich ist der Sieg von Spanien über Norwegen ausgefallen. 3:0 stand da am Ende auf der Anzeigentafel. Es handelte sich aber über weite Strecken eigentlich um ein relativ offenes Spiel. Die frühe Führung von Dani Olmo folgte dann ein später Doppelpack von José Lu, aber erst gegen Ende der Partie. Norwegen konnte auch ohne Haaland zwischendurch immer wieder Nadelstiche setzen, aber kein Tor erzielen. Spanien nutzte dann die Feldüberlegenheit. 64% Ballbesitz konnte man verzeichnen, um Norwegen dann niederzuringen.
Genau, war José Lu's Nationalmannschaftsdebüt sogar im sehr zarten Alter von weit über 30. Freut mich aber für ihn. Ist ein Spieler, der im Prinzip eine große Fähigkeit hat und das ist seine Physis und vor allem die Stärke in der Luft. Aber das reicht eben auch. Jetzt ein Doppelpack gemacht, hat sich da ziemlich gefreut. Also schöne Geschichte hier. Ja, am Ende des Tages wird es in der Gruppe vermutlich darauf hinauslaufen, dass die Norweger und die Schotten, gegen die Spanier jetzt spielen werden, sich dann um das EM-Ticket hinter den Spaniern auch balgen werden. Sieht ja die Norweger aber schon vorne auch, wenn die Schotten jetzt das erste Spiel gewonnen haben, weil die Norweger, du hast es gerade schon richtig gesagt, ganz gut mitgehalten haben, ziemlich passstark gewesen sind. Ja, du hast grundsätzlich auch viele junge Spieler drin, viele Spieler, die auch gerade schon in einem Formhoch sind, eine gute Saison spielen, so ein Ødegaard beispielsweise auch. Also technisch da schon viel da. Spannend, der Kampf um die Nummer 1 im spanischen Tor, du hast Unai Simon beispielsweise, du hast Robert Sanchez, du hast auch Kepa. Sanchez, der zuletzt auch immer mal wieder drin stand, spielt bei Brighton keine Rolle mehr, weil er ja diese Passstärke, die De Zerbi dort fordert, auch nicht wirklich umsetzen kann. Simon war jetzt, glaube ich, gar nicht dabei. Ja, und so steht Kepa auf einmal zwischen dem Pfosten, der bei Spanien schon abgeschrieben war, der bei Chelsea schon abgeschrieben war und jetzt auf einmal bei beiden auf einmal doch wieder spielt.
Ja, ein richtiges Stehaufmännchen. Dann kommen wir noch zu unserem
Team der Woche.
Und da haben wir uns die tschechische Nationalmannschaft ausgesucht, die einen überzeugenden Auftakt in die EM qualifizieren konnte. 3:1 hat man gegen Polen gewonnen und bereits nach 3 Minuten, also wirklich 3 Minuten, stand ein 2:0 auf der Anzeigentafel. Das Trainerdebüt von Fernando Santos auf polnischer Seite ist damit ordentlich missglückt.
Ja, war beim Ende des Tages trotzdem für mich ein recht verdienter Sieg der Tschechen. Die haben es sehr, sehr gut gemacht. Hatten am Ende nur knapp unter 40% Ballbesitz, was aber auch natürlich logisch ist. Die Polen ja grundsätzlich schon eher auch als Favorit in das Spiel gegangen. Aber die Expected Goals sprechen da auch klar für die Tschechen, 1,9 zu 1,3. Ja, die Tschechen dann immer wieder mit sehr, sehr vielen tiefen Pässen, die auch angekommen sind. Ziemlich viele Konterangriffe, die man da ausgespielt hat. Man hat die eigene Box extrem dicht bekommen. Die Polen da mit ohne einen angekommenen tiefen Pass im gesamten Spiel haben es überhaupt nicht geschafft, in gute Abschlusspositionen zu kommen. Die Tschechen auf der anderen Seite 8 von 8 Schüssen von innerhalb der Box und haben es vor allem auch geschafft, diese gute rechte Seite der Polen da ganz gut dicht zu bekommen, gerade mit Matty Cash, auch mit Szymanski von Feyenoord, die schon ordentlich Betrieb machen im Normalfall. Die hat man da sehr, sehr gut unter Kontrolle bekommen. Vor allem Jurasek und Krejci, der eigentlich ein zentral defensiver Mittelfeldspieler ist, jetzt in der Dreierkette hinten gespielt hat, hinten links. Das hat sehr gut funktioniert und auch Socek und Kral, der Schalker, die Zentrale dicht gemacht haben, da ist eigentlich auch kaum was durchgekommen. Dementsprechend, verdienter Sieg für die Tschechen.
Über unseren
Spieler der Woche
haben wir schon kurz gesprochen, Rasmus Højlund. Also nach der Leistung muss man ihn hier nochmal gesondert würdigen als Spieler der Woche. Absoluter Wahnsinn, 5 Treffer in den 2 Spielen für Dänemark. Möchtest du dem noch was hinzufügen, Quirin?
Ich glaube, man spult da am besten einfach 15 Minuten zurück und hört sich meine Liebesbekundung zu ihm an. brutal spannender Spieler. Wirklich auf jeden Fall mal, wer ihn noch nicht auf dem Schirm hatte, verfolgen. Glaubt, dass da auch im Sommer ein dicker Move drin sein könnte. Ein paar Teams brauchen ja einen Stürmer. Ja, Rasmus Højlund und Atalanta Bergamo. Ja, Player to Watch, jetzt glaube ich auch schon 7-mal getroffen. Auch für Atalanta jetzt im Jahr 2023. Der ist richtig on fire.
Ja, auf jeden Fall ein spannender Junge. Genau, heute spielt noch Irland gegen Frankreich und die Türkei morgen gegen Kroatien. Am Wochenende haben wir dann das Topspiel der Bundesliga. Die Bayern treffen da mit ihrem neuen Coach Thomas Tuchel auf seinen alten Club, den BVB. Da lassen wir uns mal überraschen, was da passiert. Und damit überlasse ich dir noch die letzten Worte.
Genau, sind jetzt nicht mehr allzu spannende Spiele in den letzten ein, zwei Tagen. Ich lege euch aber ganz gern Polen gegen Albanien noch ans Herz. Die spielen heute. Geht für Polen da schon um recht viel, gerade auch, weil die Albanier für mich ein absoluter Geheimfavorit auf die EM-Quali sind. Die hat, glaube ich, überhaupt niemand auf dem Schirm. Ich habe mal interessehalber gegoogelt, Albanien Golden Generation, habe aber dazu überhaupt nichts gefunden für mich. Könnte es aber eine goldene Generation werden. Haben jetzt einen brasilianischen Trainer, Silvinho, dazu bekommen. Und grundsätzlich eine Mannschaft, die haben ein paar Stützen, so ein Thomas Drakosha beispielsweise, der auf jeden Fall am Start ist. Aber du hast auch sehr, sehr viele Talente. Maraš Kumbula von der Roma, du hast Aslani von Inter, Nedim Bajrami von Sassuolo dazu, Selahi und Kocay, beide, ja, der eine vor kurzem noch in Kroatien gespielt, der andere schon nach Griechenland gewechselt und Frioni von New England. Sehr, sehr spannend. Und vorne, ja, mit Mirtu Uzunin links außen, der brutal on fire ist in der zweiten spanischen Liga, da schon 20 Mal getroffen hat. Ja, das ist eine Mannschaft, die man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte. Hier habt ihr es zuerst gehört. Also wenn die sich für die EM qualifizieren, dann will ich hier noch Props dafür haben. Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal.